Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir beschnuppern heute noch einmal ganz besondere Blumen der DDR. Und dabei werden wir feststellen, dass wir nichts schnuppern, weil diese Blumen nicht dufteten. Dennoch haben sie verzaubert im In- und Ausland. Und sie tun es bis heute. Die Kunstblumen aus Sebnitz, unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Sie eroberten viele Länder. Wieder einmal DDR-Qualität, die auf der ganzen Welt gefragt war. Handwerkskunst, die es schon Anfang des 19. Jahrhunderts bei uns gab und die auch heute noch auch gekrönte Häupter schmückt. Davon erzählt uns Viola Scheibe, Kunstblumenfacharbeiterin aus Sebnitz. Den Beruf, den gibt es heute so nicht mehr. Die Blumen jedoch sind geblieben und entstehen immer noch. Und in der Lehre hat man damals auch wirklich alles von der Pike an aufgelernt, sagt Viola Scheibe.
Zu der Ausbildung gehört, dass man über Stoffe Bescheid wissen muss, über Farben, wie die miteinander harmonieren, wie Blumen aussehen, also wie eine Blume entsteht oder wie die eben eingerichtet ist, alles, was dazugehört. Also man muss sich auch mit der Blumenkunst oder mit den Blumen generell auskennen, was so alles in so eine Blume reingehört. Und dann hat man in der Lehre erstmal angefangen mit kleinen Sachen, also dass man erstmal gelernt hat, wie gewickelt wird, also wie die Stiele umwickelt werden, wie das Laub angewickelt wird, wie die Blüten entstehen. Und in der Lehrzeit ist man dann auch noch in die einzelnen Abteilungen gegangen, dass man auch wirklich alle Tätigkeiten, die zu der Herstellung einer Blume gehören, gemacht hat. Das heißt, man musste das Färben auch mal lernen, man musste das Prägen lernen und wie gesagt, das Blümeln hat man in der Lehrwerkstatt gelernt.
Und auch diesen Begriff wollen wir klären. Was denn nun das Blümeln tatsächlich ist? Die Kunstblumen aus Sebnitz sind heute unser Thema und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf die bunte Blumenwiese mit Ihnen. In diesem Jahr war es die Sonnenblume, die den Tag der Sachsen repräsentierte. Geblümelt in der Kunstblume Sebnitz. Ein ganzes Haus voller bunter Blumen, die zwar nicht duften und dennoch verzaubern. Die Kunstblumen aus Sebnitz mit ihrer langen Tradition und ihrer immerwährenden Qualität. Handarbeit, die bis heute viel Liebe zum Detail und zum Handwerk zeigt. Mein Kollege Dirk Henze mit seinem blühenden Blick auf die bunte Welt.
Die Kunstblume Sebnitz ist wohl eine der ersten großen Blüten des Homeoffice. Die DDR hätte das natürlich nie so genannt, sondern eher häuslicher Kampfplatz für den Frieden oder, wenn unbedingt Fremdsprache, dann Rabotaj Doma. Aber aus heutiger Sicht war das Homeoffice. Zu DDR-Zeiten sollen unglaubliche 15.000 Leute im VEB Kunstblume beschäftigt gewesen sein. 15.000! Das sind mehr als im VEB Sachsenring Zwickau. Die Wartezeit auf einen Trabi hätte also deutlich verkürzt werden können, wäre er eine Kunstblume gewesen. Eine duftende Duroplaster oder eine sozialistisch gezüchtete Orchidee. Wieso war der VEB Kunstblume so groß? Diese Frage trug ich auch ins Gespräch mit meinen Schwiegereltern. Und da sagte Schwiegermutter, nur da habe ich ja auch gearbeitet. Ach so? Und schon kam Dünger an das Thema Kunstblume. Wie sie erzählte, hat sie Sebnitz selbst nie gesehen, nur eine Außenstelle. Dort ging sie als talentierte Bastlerin hin, wurde schnell besohlt, so ungefähr einen Tag, und damit war sie in der Probezeit. Nicht im Betrieb, daheim. Ideal als junge Mutter. Sie bekam Kartons mit Einzelteilen und brachte sie zusammengefügt zurück. Aber nie als Blumen. Ihre Domäne waren die Feste. In ihrer Küche baumelten beispielsweise jeden Dezember hunderte Ostereier am Gestell und warteten auf ihre dekorativen Punkte. Das sollte man nun in Adventsstimmung kommen. Was sie dabei nur ahnte, aber nicht wusste, alles Handarbeit für den Westen. Das klassische Paradoxon. Sozialismus produziert für den Kapitalismus und träumt dabei vom Kapitalismus, weil es dort so schöne Produkte gibt. Meine Schwiegermutter hielt 10 Jahre Rabotaj Doma für die Kunstblume durch und bekam zum Jubiläum eine Echtblume im Topf. Weil Kunst eben bis heute lebendig ist.
Eine wunderbare Sommerblumenwiese aus Samt und Seide. So kann man das sagen. Wir beschauen heute die Kunstblumen aus Sebnitz. Vom Blümeln und der farbenfrohen Pracht der Kunstblumen. Die nicht nur unterm Ladentisch, sondern auch als Mainelken zum Beispiel im Alltag der Menschen waren. Im VEB Kunstblume wurden in Sebnitz damals viele kleine Fabriken zusammengefasst, die dann die Kunstblumen herstellten, die in alle Welt gingen. Und nicht nur die. Vom Osterküken über Tannengrün bis hin zur Sommerwiese. Entstand und entsteht in der Kunstblume Sebnitz Kunsthandwerk der ganz besonderen Art. Darüber wollen wir heute mehr erfahren und auch darüber, wie das früher so war mit den Kunstblumen. Eine, die diese Blumen mit auf die Welt gebracht hat, ist Viola Scheibe. Sie hat eine Ausbildung zur Kunstblumenfacharbeiterin gemacht. Das gab es früher in der DDR. Sie sagt, man merkt genau, wer erst in unserer Schauwerkstatt war oder erst in unserem Laden. Wer gesehen hat, wie so eine Blume entsteht, der sagt uns, jetzt verstehen wir auch so manchen Preis, der hinter dieser Arbeit steckt. Seit Ende der 70er fertigt Viola Scheibe in der Kunstblume Sebnitz die ganze Pracht der Blumen und noch viel, viel mehr im Sortiment. Denn es gab nicht nur Blumen, sondern eben auch Oster- und Weihnachtsdekoration. Viola Scheibe hat damals schon Kunstblumen gefertigt und ist auch heute noch mit ganzem Herzen dabei. Herzlich willkommen, Frau Scheibe, im Exquisit-Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Herzlich willkommen. Danke, dass Sie hier sein dürfen.
Seit wann gab es denn eigentlich den VEB in der DDR?
Den VEB hat es 1953, also seit 1953 ist der VEB da.
Das Handwerk selbst, das gibt es allerdings schon viel länger, ne?
Das Handwerk gibt es seit 1834 in Sebnitz. Es ist früher schon in Böhmischen gewesen und ist durch ein Zollgesetz dann nach Sebnitz gekommen.
Jetzt wollen wir auch erstmal den Begriff klären, weil uns der vielleicht noch begegnet heute. Und zwar habe ich was von Blümeln gehört. Was ist denn Blümeln?
Blümeln nennen wir die Tätigkeit, die wir machen. Also es entstehen Blumen und da hat es immer geheißen, dass das geblümelt wird, also dass man Blumen fertigt.
Und wann haben Sie angefangen zu arbeiten oder vielleicht auch gelernt? Haben Sie auch direkt im Betrieb schon gelernt?
Ich habe 1979 gelernt, richtig die Ausbildung gemacht zum Kunstblumenfacharbeiter und habe dann eine Weile in der Kunstblume gearbeitet.
Das heißt, es gab früher eine Ausbildung Kunstblumenfacharbeiter?
Es gab richtig eine Ausbildung, ja.
Sebnitz hat also ausgebildet. Was lernt man alles in der Ausbildung? Also was gehört denn dazu? Was muss denn ein Kunstblumenfacharbeiter alles können?
Zu der Ausbildung gehört, dass man über Stoffe Bescheid wissen muss, über Farben, wie die miteinander harmonieren, wie Blumen aussehen, also wie eine Blume entsteht oder wie die eben eingerichtet ist, alles, was dazugehört. Also man muss sich auch mit der Blumenkunst oder mit den Blumen generell auskennen, was so alles in so eine Blume reingehört. Und dann hat man in der Lehre erstmal angefangen mit kleinen Sachen, also dass man erstmal gelernt hat, wie gewickelt wird, also wie die Stiele umwickelt werden, wie das Laub angewickelt wird, wie die Blüten entstehen. Und in der Lehrzeit ist man dann auch noch in die einzelnen Abteilungen gegangen, dass man auch wirklich alle Tätigkeiten, die zu der Herstellung einer Blume gehören, gemacht hat. Das heißt, man musste das Färben auch mal lernen, man musste das Prägen lernen und wie gesagt, das Blümeln hat man in der Lehrwerkstatt gelernt.
Vereint so ein Werk eigentlich auch andere Berufszweige? Also gibt es da auch Zeichner oder Färber oder findet dort wirklich nur die reine Blume statt quasi?
Im Prinzip bekommen wir die Stoffe jetzt in Weiß geliefert, dann stärken wir die erstmal, dann werden die ausgestanzt, eingefärbt, geprägt und dann die Blume draus gefertigt. Also wir machen alle Arbeiten komplett.
Das hat sich also auch zu heute nicht geändert. Sind Tätigkeiten vielleicht weggefallen so im Laufe der Jahre?
Nein, eigentlich nicht. Die Tätigkeiten, die sind eigentlich alle noch da geblieben. Es ist an der Arbeit an sich hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat früher, das Ausschlagen, das war mit einem Hammer gemacht worden. Also da hatte man einen Ausschlaghammer. Jetzt haben wir eine Motorstanze, was das ein bisschen erleichtert.
Von der Lehre haben wir gehört, man durchläuft also quasi wirklich alle Abteilungen, weil man ja später dann auch alles machen muss.
Genau, man durchläuft erstmal alle Abteilungen, dass man weiß, wie was gemacht wird. Und dann nach der Lehre hat man sich entschieden, in welche Abteilung man gegangen ist. Also man ist dann bei einer Art von Arbeit geblieben, weil es war eine Leistungsarbeit und da konnte man nicht ständig wechseln. Da hätte man nie die Leistung geschafft, die da zu bringen war.
Das heißt, ich bin auf eine Tätigkeit und die mache ich in der Perfektion, weil ich sie ständig tue, natürlich auch mit einem ganz bestimmten Level, einem bestimmten Soll. Genau. So kann man sich das vorstellen.
Genau so kann man sich das vorstellen.
Das heißt, es gab durchaus auch einen Markt für Kunstblumen.
Es gab einen Markt. Also unsere Blumen sind zum großen Teil auch ins Ausland gegangen.
Ja, Qualität war geschätzt.
Ja.
Für welche Anlässe nahm man früher Blumen her oder wer hat denn Kunstblumen bestellt? Wo fanden die denn überall Einsatz? Firmen, privat?
Früher ist es dann viel in große Verkäufe gegangen, aber mehr im Ausland. Anfangs sind die Blumen eigentlich mehr oder weniger für Kirschen genommen worden. Das war der Anfang. Und dann der Hutschmuck. Und dann hat man sich so darauf spezialisiert, dass man auch Dekorationsblumen macht, wo man eben für Sträuße die Blumen fertigt. Aber weiterhin hat man auch für Hutschmuck und für Modeschmuck gearbeitet. Und man hat viel Dekoration so in Schaufenster oder auf Bühnen fürs Fernsehen gemacht.
Stimmt es, dass die Mainelken auch aus Sebnitz kamen?
Stimmt, die Mainelken kommen aus Sebnitz und die kommen heute noch aus Sebnitz.
Mhm. Die sind aus welchem Material? Also ich habe das so knistrig irgendwie in Erinnerung.
Früher sind die Mainelken aus einer Plastfolie gemacht worden. Mhm. Und jetzt haben wir die Mainelken, da ist ein Plastestiel und da wird mit Polyester, die Blütenblätter werden aus Polyester gemacht, weil die Mainelke ist ja eigentlich dafür gedacht, dass sie draußen getragen wird. Und da muss der Stoff haltbar sein. Das ist die einzige Blume, die wir so fertigen.
Haben Sie auch die Kunstblumen für die Spendenaktion der Volkssolidarität hergestellt? Also man hat mir erzählt, dass die Ortsgruppen welche verkauft haben für 50 Pfennig, dass da oft Spenden gesammelt wurden. Ist Ihnen da was bekannt?
Das ist mir jetzt nicht bewusst. Mhm. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich schätze mal, dass das gemacht worden ist. Von uns sind ja auch die Frauentagsanstecker gemacht worden. Da gab es jedes Jahr zum Frauentag so einen kleinen Anstecker. Mhm. Und das ist ja auch bei uns gefertigt worden.
Aus welchen Materialien wurden die Kunstblumen gefertigt? Wir haben schon gehört, da gab es teilweise Plastikfolie.
Ganz zum Anfang sind die Blumen aus Papier hergestellt worden. Und dann ist man zu Stoff übergegangen. Dann hat man hochwertige Stoffblumen gefertigt. Und es ist dann in späteren DDR-Zeit ist dann auch aus Plast und aus Plastikblumen gemacht worden. Aber jetzt arbeiten wir wirklich nur noch mit Stoffen.
Wo kamen denn früher die Materialien her? Wer liefert denn Sebnitz zu Ostzeiten?
Das kann ich so genau nicht beantworten. Ich habe bloß gehört, dass viele Devisen beschafft wurden, um dass man Stoffe bekommen kann. Also unsere Blumen sind ja größtenteils ins Ausland gegangen und dass man dann wieder neu einkaufen konnte, dass man da Stoffe kaufen konnte.
Gab es eigentlich auch Kooperationen mit Böhmen dann noch?
Wir haben immer noch aus Böhmen auch bezogen. In Böhmen ist ja die Blumenherstellung auch länger gefertigt, also ist das länger gelaufen, die Blumenherstellung. Wir haben ein paar Jahre länger gearbeitet als bei uns. Bei uns ist der Betrieb eher geschlossen worden.
Gibt es heute noch Verbindungen dahin, dass man sagt, man unterstützt sich da auch noch? Also hat wieder ein Austausch stattgefunden oder findet noch statt?
Wir haben viel Staubgefäße, also wir sagen Sämchen dazu, die haben wir noch viel aus Böhmen bezogen, aber wir arbeiten die jetzt auch wieder selber. Also wir können die auch wieder selber herstellen.
Jetzt habe ich gehört, dass ja auch Seide ein wichtiges Material war. Die war ja teuer. Damals wie heute war das gang und gäbe, also konnte man auch Seidenblumen herstellen in größeren Mengen? Konnte man sich das leisten?
Naja, wie gesagt, es ist ja viel subventioniert worden, weil wir fürs Ausland viel gearbeitet haben, dass wir Devisen bekommen haben. Und da hat man das dann in der DDR-Zeit viel vom Staat subventioniert bekommen.
Also auch heute ist es ja ein sehr hohes Gut. Und es gibt auch heute ganz wenige Firmen, die noch mit Seide arbeiten. So habe ich das gefunden.
Ja, das ist schon, also mit der Seide, wir arbeiten ja nicht nur mit Seide. Wir haben generell verschiedene Stoffarten. Und die sind alle eigentlich im Preis doch recht intensiv geworden. Dadurch sind dann unsere Blumen halt auch sehr preisintensiv. Auch andere Stoffe. Mhm. Samt ist genauso auch sehr teuer. Mhm. Oder wenn man tafft, das ist immer noch nicht so teuer, aber trotzdem auch ein ganz schöner Preis. Und das muss man dann wieder rausarbeiten. Und wir sind auch kein ganz selbstständiger Betrieb, sondern wir sind von der Stadt unterstützt.
Gibt es Blumen, die früher ganz besonders beliebt waren, wo man sagt, also wenn wir Margariten gemacht haben, das ging immer. Gibt es so Blumen, die Menschen ganz besonders gern haben?
Also es konnten 5000 Blumen hergestellt werden. Es sind wahrscheinlich sehr viel Rosen auch geliebt worden. Was jetzt ganz großer Renner ist, sind Wiesenblumen.
Mhm. Kornblumen, Mohnblumen.
Generell Korn- und Mohnblumen sind auch beliebt, aber wir machen auch Glockenblumen, wir machen Felsennelke, Bachnelkenwurz, Blumen, die man eigentlich so früher auf der Wiese gesammelt hat und als Strauß gemacht hat, die fertigen wir jetzt großenteils.
Das heißt, der Geschmack ändert sich schon auch immer mal so ein bisschen, ne?
Doch.
Gab es mal vielleicht eine ganz besondere Anfertigung, an die Sie sich erinnern oder einen Auftrag, gerade zu Ostzeiten, wo Sie sagen, das war eine Show, dass wir das gemacht haben?
Naja, das kann ich leider nicht sagen. Mhm. Da weiß ich nicht so Bescheid. Ich weiß aber, dass wir viel auch für Filme gemacht haben, dass man, wenn auch gerade Fantasieblumen gebraucht werden, gerade für Märchen oder sowas, dass wir das gefertigt haben.
Vielleicht haben Sie ja auch das singende, klingende Bäumchen hergestellt und wir wissen es gar nicht.
Wäre durchaus möglich.
Jetzt habe ich bei Ihnen auf der Seite gesehen, dass Sie zum Beispiel auch Blumen in Türkis anbieten. Die sind auch ausverkauft, also die waren jedenfalls ausverkauft, wo ich da mal schnuppern war bei Ihnen. Bleiben die Menschen lieber bei Naturfarben oder darf es auch mal schrill sein?
Es darf auch mal schrill sein. Also früher ist ja viel auf Aufträge gearbeitet worden. Und wenn der Kunde gewünscht hat, dass die Blumen eben alle in der Farbe sind, meinetwegen Türkis, dann sind die auch so gemacht worden. Wir versuchen immer so natürlich wie möglich, aber ist es wirklich ein Trend, dass man auch mal Farben haben möchte, die in der Natur eigentlich so nicht vorkommen. Die sind aber trotzdem sehr beliebt.
Wie viele Mitarbeiter haben früher in Sebnitz gearbeitet, so im Durchschnitt?
Direkt in Sebnitz kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass in der Kunstblume 5000 Beschäftigte waren zu DDR-Zeiten. Davon waren so etwa 80% in Heimarbeit beschäftigt. Im Betrieb sind die Vorarbeiten gemacht worden, also das Stärken der Stoffe, das Stanzen, das Färben. Das ist alles im Betrieb gemacht worden. Größtenteils auch das Prägen, aber so Arbeiten wie Blumenbinden oder Laubblätterstielen, das ist größtenteils in Heimarbeit gemacht worden.
Das können wir uns ja auch gleich mal ein bisschen genauer noch anhören, wie denn überhaupt so eine Blume entsteht. Also irgendjemand hat eine Idee wahrscheinlich auch und dann haben wir schon gehört, dann wird erst ein Stiel gewickelt. Wie kann man sich das grob vorstellen? Entsteht jede Blume gleich? Gibt es andere Ansätze? Wie ist denn das so?
Es gibt verschiedene Ansätze. Im Prinzip ist immer, dass wir binden, wickeln, also dass die Stoffe gestärkt werden, das ist immer das Erste. Das Ausstanzen, das Färben, das Prägen, das wird eigentlich immer zuerst gemacht. Und dann so eine Blume binden, das wird eben, dass eine Blume wird nur gewickelt, dann gibt es Blumen, die werden geklebt, dann gewickelt. Also da gibt es schon Unterschiede, aber die Grundarbeiten, die bleiben eigentlich gleich.
Und gibt es, damals wie heute, eigentlich richtige Designer, die sich hinsetzen und sagen, ich entwerfe jetzt, wo welches Blatt hinkommt oder wie der Strauß arrangiert wird, wenn ich jetzt mehrere zusammen mache, wie viele Blüten die haben darf oder gibt es sowas auch?
Früher gab es das, gab es richtig Musterstuben, da ist die Blume entwickelt worden, wie die dann in die Produktion geht. Jetzt ist es so, wir sind ja nicht mehr so viel Beschäftigte. Wir setzen uns dann alle zusammen, schauen, wie muss die Blume aussehen. Dann wird das Blatt erstmal, also werden die Blätter erstmal geschaut, welchen Stoff wir überhaupt erstmal nehmen, welche Stanzeisen und Prägeeisen wir dafür nehmen. Und dann wird das die Blume zusammengesetzt. Und dann schaut man, gefällt sie uns so oder müssen wir noch was verändern. Aber früher gab es dafür richtig Musterstuben, die dann wirklich die Muster entwickelt haben. Und danach sind die Blumen immer wieder gefertigt worden.
Wie bekommt denn die Blume eigentlich ihre Farbe? Wir haben gehört, die wird durchgefärbt. Haben sich da auch Dinge geändert zu früher, wie man gefärbt hat? Färbt man heute vielleicht eher mit natürlichen Farben sogar? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Früher hat man viel Anilinfarben genommen. Die dürfen also nehmen wir nicht mehr. Wir nehmen jetzt Textilfarben. Der Farbprozess am Ende ist gleich geblieben. Nur eben die Farben, die sind anders geworden. Also das Färben wird viel mit Pinseln gearbeitet. Entweder wird das Blatt in die Farbe eingetaucht oder dann eben mit dem Pinsel die Farbe aufgetragen auf die Blätter.
Wissen Sie noch, können Sie sich an Preise erinnern, was so eine Blume früher Ostmark gekostet hat? Oder Sie haben ja nicht nur Blumen hergestellt, das wollen wir uns ja auch gleich angucken, was das alles so gekostet hat?
Da kann ich Ihnen keine Preise mehr nennen. Mhm. Zum einen hat man ja auch ganz schwer in der DDR eine Blume bekommen. Das war ja schon mal, und wir hatten dann, wenn man Blumen arbeitet, hat man mit den Preisen im Endeffekt so viel nicht zu tun. Na, man hat vielleicht mal den einen oder anderen Preis aufgeschnappt, aber so, dass man jetzt die Preise sagen kann, also ich wüsste nicht.
Wie lange brauchen so eine Blume, bis sie fertig ist?
Ganz unterschiedlich. Es gibt Blumen, die sind, sagen wir mal, in einer Viertelstunde fertig mit allen drum und dran. Es gibt aber auch Blumen, die dauern eine Stunde und länger. Also das ist ganz unterschiedlich. Kommt immer auf die Blume drauf an, wie viel da in die Blume reingearbeitet werden muss oder nicht.
Wir haben schon gehört, es ging auch viel ins Ausland. Wissen Sie, wohin überall die DDR exportiert hat?
Im Prinzip in die ganze Welt sind die Blumen gegangen. Viel ist wirklich auch ins nichtsozialistische Ausland, hieß es damals, gegangen, um dass man wirklich Devisen bekommen hat.
Jetzt ist das ja wirklich Handarbeit. Gibt es trotzdem mechanische Prozesse, vielleicht auch mittlerweile, dass man sagt, das muss man heute nicht mehr machen per Hand? Oder es wird immer einen Menschen brauchen, nehme ich an, sowas Schönes zu erschaffen?
Bei uns kann man wirklich nichts maschinell herstellen. Mhm. Also es ist alles komplett Handarbeit. Das Einzige wirklich, was sich geändert hat, ist, dass wir eine Motorstanze haben. Aber selbst da müssen wir noch das Eisen auf den Stoff setzen und unter die Stanze schieben.
Also ist die Technologie eigentlich auch gar keine Frage der Zeit, sondern es bleibt halt Handarbeit.
Es bleibt Handarbeit, sonst ist es nicht mehr die Blume, wie sie sein soll.
Ich habe auch gelesen, Sie tragen eine Art Auszeichnung, größte Seidenrose der Welt. Was hat es damit auf sich und besteht das Siegel eigentlich noch?
Das müsste noch im Guinness-Buch stehen. Mhm. Es ist da nichts Größeres dazugekommen. Die Blume ist anlässlich des ersten Blumenballs gefertigt worden. Also 1997 ist der erste Blumenball in Sebnitz gemacht worden. Und anlässlich dieses Balls ist die Blume angefertigt worden.
Und jetzt gab es ja früher nicht nur Blumen bei Ihnen, sondern auch weihnachtliche Pflanzen, so will ich das mal nennen. Da habe ich Tannenzweige gesehen. Also ich habe auch mal so ein bisschen bei Online-Auktionshäusern geguckt, was alles noch so gibt aus Sebnitz und habe, wie gesagt, auch Tannenzweige gefunden. Richtige Adventskränze wurden hergestellt. Bei meiner Omi habe ich ganz süße Osterkükchen auch gesehen. Das ist ja jetzt nicht nur die Blume an sich, auch Schmetterlinge, also Frühlingshäschen. Häschen habe ich auch gesehen. Wie kam es dazu, dass man auch das hergestellt hat und gibt es sowas heute eigentlich auch noch?
Wir können noch Schmetterlinge oder Häschen ausstanzen, das ist kein Problem, die Stanzeisen haben wir da. Wir haben aber sind mehr auf Blumen spezialisiert, dass wir wirklich Blumen herstellen. Das ist aber, wenn man jetzt mal was dekorieren möchte oder sagen wir mal gerade zu Ostern, das alles ein bisschen österlich gestalten will, dann stanzen wir sowas mit aus, dass man das hat. Die Genille-Figuren, die Küken, das ist nicht mehr in unserer Produktion, aber die gibt's noch. Die werden woanders hergestellt.
Mhm. Das war also auch ein Zweig, also hat man das zu Ostzeiten auch mit dazugenommen, weil es auch ein Verkaufsmagnet sein konnte, sollte?
Na, es ist aufgrund dessen, dass man in Notstand war, dass nicht so viel Blumen gebraucht wurden. Und da hat man sich dann auf sowas speziell, also sowas mit ins Boot geholt, dass man eben mal so Genille-Figuren gemacht hat. Da gehörten dann auch Luftschlangen dazu, da gehörten Girlanden dazu. Das wurde alles so mit gefertigt dann.
Fertigen Sie heute manchmal auch nach Mustern? Wir haben gehört, es gab eine Musterstube von früher. Also gibt es Vorlagen, Blumen, die sich vielleicht auch erhalten haben, wo Sie sagen, die Blume haben wir so schon in den 80ern hergestellt und die ist immer noch total schön?
Da haben wir noch viele Blumen, die so hergestellt werden, wo es richtig alte Muster noch gibt.
Ja. Hat sich bewährt.
Im Prinzip haben wir ja die ganzen Stanz- und Prägeeisen noch von DDR-Zeiten. Da sind ja keine neuen mehr hergestellt. Und da werden die Blumen noch genauso gefertigt. Wir versuchen dann vielleicht auch mal wieder was neuen Schwung mit reinzubringen. Aber im Endeffekt ist die Blume eigentlich noch so, wie sie zu DDR-Zeiten auch schon gefertigt wurde.
Also ich habe auch Weinlaub gesehen, Klatschmohn,
ja.
Ne, also wirklich alles, was die Flora hergibt sozusagen, genau. Und mit den Schmetterlingen ja auch ein bisschen Fauna mit damals, genau. Im Osten. Was findet sich heute in Ihrem Sortiment?
Wir haben so ungefähr 270 Blumen im Sortiment. Da sind Rosen dabei, da ist Mohn in verschiedenen Varianten dabei. Da sind, wie gesagt, viele Wiesenblumen dabei. Wir haben Weihnachtssterne, Amaryllen, sowas haben wir alles, Schneeklöckchen, also eigentlich über das ganze Jahr ein paar Blumen, wo was gemacht wird, da ist schon einiges dabei.
Was glauben Sie denn, was macht denn den Zauber von Kunstblumen aus?
Den Zauber von Kunstblumen? Es ist eine Blume, die nie gepflegt werden braucht, die man auch in, sagen wir mal, in Räumen halten kann, der jetzt nicht so hell ist. Das macht unsere Blume gar nichts aus. Das ist im Gegenteil eher noch besser für unsere Blumen, dass die nicht direkt in der Sonne stehen. Ja, und man kann sie ihr Leben lang haben, wenn man sie gut versorgt. Also wenn man sie ordentlich in den Raum stellt, wo wirklich nicht so viel Sonne reinkommt, also dass das jetzt nicht direkt im Sonnenlicht steht und wo es trocken ist. Das ist ganz wichtig.
Also ansonsten greift es schon auch das Material an.
Ja, die Stoffe, wie gesagt, werden gestärkt. Wenn das feuchte Räume sind, dann verwelken unsere Blumen. Also dann geht die Form raus. Und Textilfarbe, alles was so Textilfarbe, was im Sonnenlicht steht, wird irgendwann blass.
Ist denn Nachwuchs eigentlich bei Ihnen erwünscht im Betrieb? Was macht die Arbeit eigentlich auch so erfüllend, dass man sagt, Mensch, denk doch mal drüber nach, ob du nicht das machen willst?
Es ist ein Problem mit Nachwuchs, dass der Beruf nicht mehr anerkannt worden ist, dass der nicht ausgebildet werden kann. Wir haben aber junge Frauen bei uns, die als Quereinsteiger zu uns gekommen sind, die bei uns angelernt werden. Wir haben auch einen Lehrling ausgebildet, allerdings im Verkauf, dass er erstmal so in der Richtung lernt. Und dass sie jetzt aber weitermacht, um die Blumenkunst noch richtig zu erlernen. Dass das irgendwie immer weitergetragen wird, dass es nie ausstirbt.
Das heißt, wenn jetzt jemand das hört, es gibt auch junge Leute, die ja gerne handwerklich auch arbeiten oder die das schön finden, die Traditionen gerne auch weitertragen wollen. Kann man da an sie herantreten, wie diese junge Dame, wo sie sagen, sie haben die
Doch, angedenkt? Da kann man an sie herantreten, ja.
Ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass man ihnen zugucken kann bei der Arbeit. Stimmt das?
Ja, wir sind eine Schaumanufaktur. Man kann uns auf die Finger schauen, wie wir arbeiten.
Und man kann auch selber ausprobieren.
Man kann auch selber probieren, wie eine Blume gefertigt wird. Also man kann selber blühen. Das kann man so in normalen Arbeitszeit kann man richtig eine Blume fertigen. Das geht eine Kollegin mit den Kunden mit. Oder man kann montags in eine Erlebniswerkstatt gehen, wo dann wirklich die Blume von Anfang bis Ende gefertigt wird. Wo dann ausgestanzt wird, wo gefärbt wird, also wo alles gemacht wird.
Das heißt, die Zeiten, in denen man sich wenden kann, sind montags?
Dass man für montags sich einschreibt, da wird die Erlebniswerkstatt gefertigt. Und wenn man so in der Woche da ist, kann man einfach fragen, ob man mal eine Blume selber gestalten möchte. Da bezahlt man dann was für die Blume und dann kann man das fertigen.
Da kann ich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Außer vielen, vielen Dank für so einen schönen Wald- und Wiesenstrauß, den Sie uns erzählt haben heute. Ich sehe ganz viel Liebe zur Sache und zur Blume. Und das passiert mir ganz oft, wenn ich mit Menschen über ihre Berufe rede. Also egal, ob wir jetzt hier schon einen Bäcker hatten oder jemanden, der Eis hergestellt hat im Osten. Das ist immer verbunden, dass mir die Leute erzählen, dass sie wirklich sehr ihr Herz auch bei der Arbeit hatten. Und das ist immer wieder ganz wunderschön zu sehen. Und das habe ich bei Ihnen heute auch gesehen. Und darüber freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank, dass Sie die Welt so schön bunt machen, wenn auch nicht duftend.
Nein, duftend geht nicht.
Dafür allerdings wunderschön anzusehen. Vielen, Danke. Vielen Dank, Frau Scheibe, dass Sie da waren. Und noch ganz, ganz viele blühende Blumen wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Kunstblumen aus Sebnitz. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch die Ernährungsdocs, einen Podcast vom NDR. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Und auch ein Tipp, der Sachsen-Politik-Podcast, jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint er die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.